Lieber Heiko Kür, die Bezeichnung Expeditionsleiter, die lässt ja schon ahnen, mit der Nordstjörnen an der Küste von Westspitzbergen hier rauf und runter, das hat nicht allzu viel zu tun mit einer ganz klassischen Kreuzfahrt.
Nein, was wir machen, ist keine Kreuzfahrt. Wir nennen das Expeditionskreuzfahrt. Tatsächlich.
Oder auch Seereise, könnte man ja auch sagen, dazu ganz was ganz Neutrales. Man ist auf dem See, auf dem Meer unterwegs, aber eben nicht, weil das schwimmende Schiff sozusagen die Attraktion ist, sondern das, was drumherum ist.
Ja, genau. Ich meine, wir haben sehr viele unterschiedliche Aktivitäten. Wir gehen an Land an historisch wichtigen oder bedeutsamen Stellen und machen eine Gletschercruise oder ja, entdecken praktisch Dinge. Ne? Es soll eine Entdeckungsreise sein.
Das ist ein ganz guter Punkt. Wir haben ja unterwegs sogar die MS Europa getroffen, also das mit Abstand beste Schiff der Welt, wo die Leute auch hier Spitzbergen entdecken wollen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da sind ja Universen, die da aufeinander prallen. Was ist eigentlich so der wichtigste USP, wie es heute so schön heißt, dass die Einzigartigkeit, die so eine Reise von Hurtigrouten und speziell jetzt auf der Nordstjörn, die ein ganz besonderes Schiff ist, so ausmacht?
Ich glaube, da muss man einfach auf die Anzahl der Passagiere gucken, die man hat, und die begrenzt ganz einfach die Möglichkeiten, die man hat. Hat man einfach mehr als 100 Passagiere und die, wie ist das Ding, was Sie da gerade genannt haben?
Die Europa.
Die Europa, genau. Also die Europa hat ja, ich weiß nicht, wie viel 100 Passagiere, vielleicht 1 oder 2000.
Nein, die hat auch nicht? Nur 350, ganz exklusiv.
350. Okay, 350, trotzdem mit 350 Passagieren sind meine Möglichkeiten sehr begrenzt. Und wenn ich wirklich auf Entdeckungsreise gehen möchte, dann muss ich mir einfach ein Schiff aussuchen, was auf jeden Fall unter 100 Passagiere mit auf die Reise nimmt oder circa maximal 100, weil dann kann ich wirklich Dinge entdecken. Ansonsten kann ich im Verhältnis zu den Regeln, die hier gelten, nur 100 Passagiere gleichzeitig an Land schicken. Da muss ich jeden Landgang dreimal machen mit 300 Passagieren oder zweimal mit 200 Passagieren, und ich nenne das dann inflationären Tourismus oder inflationäres Naturerlebnis, ganz einfach.
Sie haben es ja eben schon angesprochen, es ist wirklich so ein organisiertes Abenteuer, was man hier erlebt an Bord. Die Zodiacs, die werden so oft wie möglich runtergekurbelt und alle Menschen werden an Land geschickt oder an einem Gletscher vorbei. Das ist genau das, was die Menschen auch erwarten, wenn sie so eine Reise machen, dass möglichst viel Action auch an Bord passiert, aber Action im Sinne einer Natur-Action.
Ich weiß nicht, ob die unbedingt Action haben wollen, aber die Leute wollen auf jeden Fall was erleben und die wollen auch spannende Dinge erleben, aber dennoch muss es ein kalkulierbares Risiko sein. Und das ist genau das, was wir machen. Genau, ob Winter oder Sommer, wir haben ein kalkulierbares Risiko. Und ich finde auch, bei der Anzahl der Aktivitäten muss es sich etwas die Waage halten, weil ganz zum Schluss sind die Leute einfach auf Urlaub und nicht auf einer Stressreise.
Werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen müde, wenn der 25. Gletscher, der am Anfang noch Begeisterungsstürme herausgefordert hat, dann wieder am Horizont auftaucht.
Ja, natürlich, aber das versuche ich ganz einfach zu vermeiden, ganz einfach dadurch. Gut, erstmal haben wir sowieso nur 3 Tage oder 4 Tage zur Verfügung. Und das, was wir hier machen, es nennt sich Expeditionskreuzfahrt, aber an sich ist es ein Schnupperkurs, wenn man jetzt auf Spitzbergen schaut. Und wenn man wirklich Spitzbergen intensiv erleben will, dann muss man sich 1 Woche oder 10 Tage Zeit nehmen, ne? Und dann ein Schiff sich aussuchen, was weniger als 100 Passagiere hat. Die andere Sache ist die, dass ich grundsätzlich versuche, ein unter den Guides sagen wir immer, wir wollen eine Sinfonie zusammenschneiden. Das heißt, wir wollen zum Beispiel im Magdalenefjord anfangen mit Walfang-Thema. Dann wollen wir weitermachen über eine Gletscherkreuzfahrt, etwas über Gletscher erzählen. Dann weitermachen, den Bogen spannen über das Trapperleben von früher, von vor 100 Jahren. Dann machen wir einen Landgang zum Thema Geologie und genießen die Natur und vielleicht noch einen anderen thematischen Landgang. Und dann sind unsere 4 Tage auch schon rum. Ja, und so versuchen wir das wirklich also abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Ne?
Was die meisten Gäste, glaube ich, am Anfang ein bisschen irritiert, ist ja das, dass die Guides alle das Gewehr umgeschnallt haben und zumindest die theoretische Möglichkeit, auf einen Eisbären zu treffen, von denen es ja hier mehr gibt als überhaupt Bewohner auf Spitzbergen, das ist ja kein Marketing-Gag, das ist ja wirklich eine real existierende Gefahr.
Ja, natürlich. Alle Guides haben eine Signalpistole am Gürtel und ein Gewehr über der Schulter. Die Signalpistole ist natürlich dafür da, um einen Eisbär effektiv verscheuchen zu können, was auch gut funktioniert. Und das Gewehr wäre dann die letzte Lösung. Und ich habe auch während dieser Saison ungefähr eine Handvoll Landgänge absagen müssen, weil ein Eisbär genau da stand, wo ich an Land gehen wollte. Und da kann ich natürlich nicht mit 100 Leuten an Land gehen.
Aber so an Land hatten Sie zum Glück noch nie eine Begegnung, dass die Gäste dann so schnell wirklich wieder in die Boote mussten oder
doch,
so?
Doch, hatte ich auch schon. Aber das war noch in der Zeit, als wir die Polarstar hatten auf der Phipps-Eu. Waren wir an Land gegangen und dort kam ein Eisbär, gerade als wir dabei waren, den Strand zu verlassen.
Ja. Naja, für die Gäste erstmal schön, Fotos, aber für die Guides wahrscheinlich der Stress pur. Natur erleben oder auch einfach nur Natur schauen von Deck aus, das ist ja der wesentliche Grund für so eine Seereise um Spitzbergen. Das sagen Sie auch schon ganz direkt am Anfang den Gästen in ihrem ersten Meeting. Ich vermute mal nicht so ganz ohne Hintergedanken, denn für die meisten dürfte der erste Gang in ihre Kabine ein gewisser Kulturschock gewesen sein.
Ja, natürlich. Also das weiß ich, dass die Kabinen viel zu klein sind, viele von den Kabinen viel zu laut. Deswegen sage ich das auch ganz bewusst. Also hey Leute, willkommen an Bord. Beim Willkommenstreffen. Wir sind uns klar darüber, die Kabinen sind viel zu klein, entsprechen nicht dem heutigen Standard, aber das Schiff ist von 1956, habt das im Hinterkopf und seid stattdessen lieber mit uns hier an Deck im Frontsalon oder im Achtersalon und helft uns nach Tierleben Ausschau zu halten.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, 1956, 60 Jahre ist dieses Schiff jetzt alt. Kann man wunderbar hautnah erleben, wie sich auch so Innendesign und Komfort verändert hat auf den Schiffen, mit denen Menschen aus Spaß unterwegs sind. Gibt es deswegen eigentlich trotz aller Liebe zur Nostalgie manchmal Probleme mit den Gästen, die diese spartanischen Winzkabinen nun wirklich nicht lieben wollen und dann doch ganz unglücklich sind?
Also wir haben immer Probleme am ersten Tag. Am ersten Tag haben wir immer Probleme, aber das, muss ich sagen, hängt zu 80% damit zusammen, dass die Leute wirklich kaputt sind von der Anreise. Viele sind morgens vor dem ersten Hahnschrei aufgestanden, haben ein oder zwei Flieger genommen, um hierher zu kommen, kommen dann an Bord und sehen dann natürlich dieses
kleine Hook mit der kleinen Dusche.
Diese Kabine von 1956 und sie haben mit Sicherheit nicht die Kabinen unter dem Propeller gesehen, die 105, 106, 107 und die 110. Die haben auch keine Dusche und die Kabinen mit Dusche sind wirklich die Top. Kabinen übrigens. Und die anderen, da kriegt man kaum seinen Koffer rein. Da sind zwei Betten drin und das war's dann auch schon. Lustigerweise sind die Kabinen genau die, die zuerst verkauft werden.
Na, sehen wir doch mal. Das ist nämlich meine nächste Frage gewesen, weil, wie gesagt, es sind zwei Betten übereinander. Wenn man den Luxus einer Dusche hat, die noch gleichzeitig also der Toiletten- und der Waschbereich ist, also hat eine kleine Überschwemmung nach jedem Duschvorgang und der Luxus ist dann das kleine Bullauge. Ich kann mir vorstellen, das kann für Reisebüros schwer sein, das als Chance auch zu verkaufen, letztlich eine Seereise zu genießen und nicht so ein, wie wir es eben schon mal sagten, so schwimmendes Hotelerlebnis.
Gut, das weiß ich nicht. Also ich kann nur darüber reden, über das, was ich hier an Bord erlebe und über die Reaktion der Leute. Und die Informationen, die wir auf jeden Fall rausgeben an die Hotels, die sind sehr, sehr genau, was die Kabinen angeht, was die Platzierung der Betten angeht. Und dennoch kommen immer wieder Leute an Bord und erwarten Doppelbetten und wundern sich, dass wir nicht ein einziges Doppelbett an Bord haben. Ne?
Man soll ja auch züchtig sein auf so einer Reise.
ja, vielleicht, aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach ein Lack of Communication, wo dann ein Informationsverlust auftritt bei der Weitervermittlung an Agenturen oder an Reisebüros dann oft, ne?
Gehen wir mal auf wieder angenehmere Themen. Was ich total schön fand, dass alle Expeditionen oder sagen wir mal Events des Tages bereits inkludiert waren, damit man eben auch nicht jetzt so ein karges, in erster Linie erstmal karges Produkt wie Spitzbergen, jetzt irgendwie für die Buchung, wenn es extra Geld kostet, für die Buchung von Tagesausflügen so künstlich verführerisch machen müsste. Also jeder kann mitmachen und das ist auch das, was diesen Charme dieser Reise ausmacht.
Genau, und so soll es auch sein. Man kommt an Bord und dann macht man einfach mit oder man lässt es. Es gibt auch Leute, die wollen lieber an Bord sitzen und lesen. Aber meine Erfahrung ist, dass wirklich alle Leute sofern sie es können, auch dann wirklich an Land gehen und dabei sein wollen oder wenigstens von Land dann die Aussicht genießen wollen, selbst wenn sie nicht auf die Wanderung mitgehen.
Hurtigruten ist ja ein sehr internationales Produkt, habe ich festgestellt. Es ist ein Mix von Nationalitäten bei den Gästen. Und sie haben allein 7 Guides für die doch relativ wenigen Gäste, die in allen möglichen Sprachen kommunizieren und fachkundig erklären können.
Also ich sehe das andersrum. Wir haben nur 7 Guides für dann ungefähr 100 Gäste. Und je nachdem, wie ich das aufzuteilen habe, habe ich manchmal Kopfschmerzen, weil wir wollen einfach ungern Gruppengrößen von mehr als 25 Leuten pro Guide an Land handeln. Mhm. Weil das lässt sich, regarding safety, wenn man über die Sicherheit nachdenkt, lässt sich das einfach schwerer handeln an Land. Mhm.
Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Frischluft von wenigen Tagen in meiner Nase gehabt und fand das total schön. Man ist so lang wie möglich draußen auf Deck, dick eingepackt. Zum Glück gibt es hier auch so wärmende Anzüge. Sieht man zwar aus wie ein Michelin-Männchen, aber es ist wunderschön warm dann, trotz der eisigen Luft draußen, trotz August und eisiger Luft, weil man sich einfach gar nicht satt sehen kann an der Szenerie und diesem Farbenspiel hier.
Gut, das hoffe ich mal, dass die Leute sich nicht satt sehen können. Und dafür haben wir auch die Anzüge, weil auch viele eben nicht genug eigene Sachen dabei haben. Ne? Und wir haben nur 25, deswegen sagen wir auch immer, hängen Sie die wieder zurück und nehmen Sie den nicht mit in die Kabine. Und es wäre eh kein Platz in der Kabine, ganz nebenbei. Nein, also die Leute, die finden das schon toll, wenn sie an Deck sitzen können. Und gerade bei der Tour waren wir ja ziemlich, wie sagt man, lucky with the weather.
Ja, also für Spitzbergen-Verhältnis waren wir glücklich mit dem Wetter. Angenehmer Nebeneffekt, wenn man so lange draußen gesessen hat, es klang ja bei Ihnen schon eben so zaghaft durch, dann kann man auch wirklich gut schlafen in der Kabine, trotz des ohrenbetäubenden Dieselmotorlärms, der das ganze Schiff zum Vibrieren bringt.
Ja, kann man tatsächlich. Ich schlafe mit Ohrstöpsel, egal wo ich schlafe, aber das hängt einfach mit klappenden Türen und mit menschlichen Geräuschen zusammen und nicht mit dem Motorlärm.
Na, also Sie hören noch was über den Motorlärm hinaus?
Ja, natürlich.
Sie sind aber ein Glücklicher. Könnten Sie sich vorstellen, jetzt einfach mal so nein, da würde man ja nicht mehr Expeditionsleiter sagen. Könnten Sie sich vorstellen, Kreuzfahrtdirektor auf einem normalen Schiff irgendwo in der Karibik zu sein?
Für kein Geld auf der Welt.